ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Ich begrüße ganz herzlich im SWR 1 Studio Bettina Göring. Hallo.
Hallo, danke schön.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Doktorin der orientalischen Medizin. Das wäre sicherlich jetzt auch ein spannendes Thema. Wir sprechen heute aber über etwas anderes, über die Geschichte Ihrer Familie und über Ihre Geschichte, die damit natürlich eng verwoben ist und ebenfalls sehr spannend ist. Sie sind nämlich Großnichte des Mannes, der nach Hitler die Nummer 2 in Nazi-Deutschland war, von Hermann Göring, dem Mann, den Hitler zu seinem offiziellen Nachfolger bestimmt hatte und der für die sogenannte Endlösung, also die Massenvernichtung der Juden in den Konzentrationslagern verantwortlich ist. Wenn Sie sich heute mit Ihrem Namen irgendwo vorstellen, kommen da noch Reaktionen drauf?
Eigentlich nicht. Also erstmal lebe ich schon seit über fast 45 Jahren in anderen Ländern und die meisten Länder wissen gar nicht, wer das ist. Die meisten Leute in anderen Ländern und selbst in Deutschland habe ich da kaum Reaktionen.
Ist zu lange her. War das früher anders? Gab es da Reaktionen? Sie sind in Wiesbaden aufgewachsen?
Nicht wirklich negative. Es gab schon Leute noch, die wussten, wer er war. Ich kann mich erinnern, da wusste ich schon, wer er war. Also ich war dann ein Teenager und ein Taxidriver. Einer von den alten Kutschern meinte, oh, das war ja ein toller Typ, das war mir dann sehr unangenehm.
Ja, schreiben Sie in dem Buch, das Sie geschrieben haben über die Geschichte Ihrer Familie, Sie haben es eben auch schon gesagt, es waren halt tatsächlich nicht negative Reaktionen, die da oft kamen. Ne?
Nein, er war ja von den ganzen Nazi-Größen einer der beliebtesten, ne? So jovial, dick, prahlerisch und ja, ich weiß nicht, der kam da ganz gut an in der Zeit.
Hat Ihnen das als Kind erst ein bisschen geschmeichelt? Also hatten Sie das Gefühl, bevor Sie sich näher mit dem, in Anführungsstrichen, guten Onkel, wie es in dem Buch heißt, beschäftigt haben, das war jemand Besonderes?
Tja, schwer zu sagen, wenn man damit aufwächst, ob vielleicht wusste ich, dass die Familie schon von der besonderen Familie abstammte. Aber was genau das war, war schwer zu definieren. Ne?
Wie sehr hat es Sie erschreckt, dass Ihr Umfeld immer wieder gesagt hat, du siehst aus wie Onkel Hermann?
Ja, das kam erst später. Ich weiß nicht, wann das zum ersten Mal kam. Ich glaube, mir ist es zum ersten Mal ganz schlimm aufgestoßen, viel, viel später. Er war ja auch so dick, ne? Ich hatte da ein Foto von ihm gefunden, als mein Vater am Sterben lag und ich habe seine ganzen Sachen aussortiert. Und da war ich schockiert, wie ähnlich ich ihm sah, als er noch viel, viel dünner war. Ja, aber mein Umfeld, ich weiß nicht, kam nicht so oft, dass die das gesagt haben.
Mhm. Ja, wollte man ja dann vielleicht auch nicht
unbedingt
bei der Familiengeschichte.
Genau.
Sie haben ein ziemlich dickes Buch geschrieben, Der gute Onkel, mein verdammtes deutsches Erbe, so der Titel, 400 Seiten Recherche und Auseinandersetzung mit der Nummer 2 nach Hitler, Hermann Göring und ihrer Familie. Das muss Sie ja sehr viel Arbeit gekostet haben, in denen Sie ja in ein wirklich düsteres Kapitel der deutschen Geschichte abgetaucht sind, sich in das Hirn eines der größten Kriegsverbrecher reinversetzt haben, der eben zufällig Ihr Großonkel war. Warum haben Sie sich das angetan?
Ja, das ist eine gute Frage. Das umtreibt mich schon eine sehr lange Zeit, dass ich dieses Buch schreiben will. Und es geht mehr darum, dass ich persönlich da immer mit der Familie ziemliche Probleme hatte, also in Form meiner Großmutter, die habe ich ja erlebt, die anderen waren ja fast alle tot und die war eine sehr schwierige Person und ich fand das immer ganz furchtbar, was die alle gemacht haben und irgendwann musste ich mich davon befreien, kann man mal so sagen. Und dass das Buch so lange gedauert hat und so umfangreich ist, hat sehr viel zu tun mit der Co-Autorin Melissa Müller, die eine unglaubliche Arbeit geleistet hat, zu recherchieren und alle Geschichten nochmal nachzuprüfen. Und da haben wir noch ganz, ganz viel dazugelernt, was auch die ganze Familie sehr beleuchtet hat und erklärt hat, wie das dazu gekommen ist, dass sie so geworden sind.
Wie haben denn die anderen Mitglieder der weitverzweigten Familie Göring auf dieses Buch reagiert, die heute noch leben, wurden ihnen eine vorgeworfene Nestbeschmutzerin zu sein?
Noch nicht. Aber die meisten sind jung, so meine Generation, die finden es alle gut, die meisten, die ich kenne. Es gibt eine Tante, die in dem die mittlerweile über 90 ist, die denkt wahrscheinlich so, weiß ich nicht, hat sie mir nicht gesagt. Aber man muss schon sagen, wer noch übrig ist, das ist alles geboren, entweder Ende des ersten, Zweiten Weltkriegs oder so meine Generation. Von daher, nee, die sind nicht negativ darüber. Ich glaube, das hilft auch zu verstehen.
Sie leben inzwischen in Thailand, arbeiten dort, wie gesagt, als Doktorin der orientalischen Medizin, kommen aber gebürtig aus Wiesbaden, da sind Sie aufgewachsen. Wie stark war der gute Onkel, also gut immer in Anführungszeichen, in Ihrer Kindheit, in Geschichten, die in Ihrer Familie erzählt wurden, präsent? Wie oft war der Thema?
Also ich glaube, es war nicht sehr oft. Und wenn, dann positiv von meinem Vater. Und alles, was er erzählt hat, war, dass er Flieger war und dass er im Ersten Krieg ein Fliegerheld war. Und dann hat er mir erzählt von Icarus die Story, wie der abgestürzt ist. Mein Vater, das ist ja eher ein Märchen. Und sonst hat er... Man hat nur gemerkt, es war eine wichtige Person und mein Vater hat ihn sehr geschätzt und ich wusste,
dass... Ihr Vater war der Patensohn auch von Hermann Göring.
Einer der Patensöhne, ja, von den drei, von seinen Brüdern. Und er hat mir eine goldene Uhr gezeigt, die, so eine Taschenuhr, die Hermann ihm mit Gravur, der ihm sehr wichtig war, der ihm geschenkt wurde von Hermann. Also so hat man den Eindruck gehabt, das war wichtig, eine tolle Person, aber nichts Genaues.
Hermann Göring wurde ja bei den Nürnberger Prozessen zum Tode durch den Strang verurteilt, hat sich dem dann entzogen, indem er sich am Tag davor selbst vergiftet hat. Was hat man in der Familie über seinen Tod erzählt?
Ja, die fanden das sehr gut, dass er sich davor umgebracht
hat. Also das wurde schon kommuniziert?
Ja, das, da war man also so eine Art Schadenfreude. Ja? So, ah ja, der hat in ein Schnäppchen geschlagen, so ungefähr.
Der hat es geschafft.
Ja.
Dass er überhaupt ans Hyrenkali rankam, das hat er ja offensichtlich seiner Manipulationsfähigkeit zu verdanken gehabt. Er hatte einen amerikanischen Wärter überredet, es ihm zu besorgen.
Ich weiß.
Er könnte also extrem manipulierend sein. Welche Charaktereigenschaften würden Sie ihm sonst noch zuschreiben?
Ich glaube, der war sehr charming. Manipulator. Ich würde sagen, er war ein Narzisst. Er hat ja unglaublich viel Reichtum und Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ist darin gebadet, würde ich sagen.
Er hat richtig prunkvoll gewohnt. Ne?
Wahnsinnig prunkvoll und es nahm auch kein Ende, egal wie viel er hatte und wollte immer mehr. Aber interessanterweise, wenn er so in unter das Volk kam, war er nicht nur beliebt, sondern er konnte also sehr gut Public Relations machen. Mhm. Jemand sagte in
also Verbindung knüpfen, ne?
Verbindung knüpfen. Und jemand sagte vor kurzem, wenn er jetzt gelebt hätte, wäre er ein Influencer geworden oder sowas. Das hätte gepasst. Mhm. Also er kam rüber als sympathisch sogar, ne, zu vielen Leuten, obwohl diese andere Seite eher jemand war, ganz herzlos und der so viele Tote und sonst Krieg führen konnte, ohne mit der Wimper zu zucken.
Und er sammelte Posten wie andere Briefmarken. Er war erst Reichs Luftfahrtminister, später Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Dann hat er noch die Führung des Reichswirtschaftsministeriums übernommen. Er scheint also auch extrem machthungrig gewesen zu sein. Ne?
Extrem machthungrig. Und die Frage ist, ob er wirklich diese ganzen Ämter auch wirklich ausgeübt hat. Glaube ich nicht. Er hat sie halt gesammelt als Titel, weil das ihn wichtig machte. Ne? Das Einzige, wo er wirklich mehr involviert war, war, glaube ich, mit der Luftwaffe und vielleicht der Wirtschaft. Wir haben das auch mal recherchiert und viele von diesen anderen Sachen hat er wirklich außer dem Titel nicht viel gehabt.
Sie haben gesagt, der Vater hatte die Taschenuhr, wo er gesagt hat, oh, guck mal, die ist von Onkel Hermann. Später ist ja ihre Großmutter Ilse, die ja den Bruder von Hermann Göring geheiratet hatte, noch zu ihnen gezogen in die Wohnung. Hatte die auch noch Sachen aus dieser Zeit?
Nicht mehr viele, aber später haben wir rausgefunden, doch einiges, was mit ihr kam, Möbel. Und zwar sehr alte und sehr wertvolle Möbel, die sind schon ein bisschen auseinandergefallen. Und viel später haben wir herausgefunden, dass Hermann für sie und für sich in Holland von Juden konfiszierte Möbel in ganzen Waggonloks abgeschleppt hat. Und sie hat einen Waggon gekriegt mit Möbeln. Und was da noch von übrig war, waren zwei Stücke. Die kamen dann in unsere Wohnung, als sie zu uns gezogen ist.
Ihr Vater hat den ja im Nachhinein für sie natürlich bitteren Satz gesagt, wir sind so eine Familie von Raubrittern.
Ja, das habe ich jetzt völlig vergessen. Die haben davon geredet. Also das dachte ich mal, das wären Raubritter. Und das passt ja eigentlich, ne? Mhm. Leider.
Lassen Sie uns mal über Ihre Großmutter sprechen. Also das ist die Frau, an der Sie sich eigentlich immer am meisten gerieben haben. Ilse Göring war mit Hermann Görings Bruder verheiratet, mit dem sie aber auch verwandt war. Ihr Ehemann war gleichzeitig ihr Onkel. In der Familie Göring wurde nämlich gerne innerfamiliär geheiratet. Also war Hermann Göring einerseits Schwager ihrer Oma und auch Onkel, wenn ich das richtig sehe.
Genau, ne? So ist es.
Echt kompliziert. Sie hat später nach dem Krieg alles verloren, hat sich erst als Näherin und mehr schlecht als recht mit einem Hühnerhof über Wasser gehalten. Und sie haben auch notgedrungen, weil ihre Eltern sie in den Ferien da mal abgeschoben haben, viel Zeit mit ihr verbracht. Wie haben Sie sie erlebt als Frau?
Tja, meine Oma, meine Großmutter Ilse, die war sehr schwierig. Die war also sehr verbittert und sehr hager. Und die kam mir sehr alt vor. Zu der Zeit, als ich da war, ne, da muss sie schon 60 gewesen sein. Die hat also alleine diesen Hühnerhof geführt. Der war von ihrem zweiten Mann, der Bauernhof. Und sie hat dann einen Hühnerhof draus gemacht. Und sie hat da fast ganz allein gearbeitet. Sie hatte da einen Helfer vom Dorf, der immer mal hinkam. Der war so ein bisschen daneben, würde ich sagen. Und sie hat mich sehr gemaßregelt immer. Und ich war da 5, glaube ich, als meine Eltern, die sind nach Spanien gefahren, haben meinen Bruder mitgenommen. Und ich war da 4 oder 5 Wochen. Und ich bin dann meistens da frei rumgerannt. Und es war ein bisschen schwierig, weil sie war nicht so beliebt im Ort. Und dementsprechend war ich dann auch nicht beliebt im Ort. Und die Kinder wollten nicht mit mir spielen. Also es war schon ein bisschen schwierig.
Wenn man auf die Lebensgeschichte ihrer Oma schaut, da hat Hermann Göring eine sehr wichtige Rolle gespielt. Als der Mann ihrer Großmutter früh gestorben war, also der Bruder Hermann Görings, hat Hermann Göring nämlich ihre Oma mit den 3 Kindern, also darunter eben auch ihr Vater, zu sich nach Berlin geholt. Also er fühlte sich für diese Familie nach dem Tod seines Bruders verantwortlich. Wie hat er sie dort unterstützt?
Ja, erstmal hat er ihr, glaube ich, einen Job gegeben bei sich. Er war dann schon Reichspräsident 1932 und hat ihr, glaube ich, eine Wohnung besorgt. Dann hat er posthumously, weil mein Großvater ist gestorben, auch 31 oder 32 hat er ihn eine Position höher gebracht als Polizeimajor, sodass sie eine bessere Rente kriegt. Also in der Hinsicht, also der Titel der gute Onkel ist aus gutem Grund so gewählt, weil zu der Familie war er der gute Onkel, der also geholfen hat. Und ich glaube, was sie auch ein bisschen aneinander geschweißt hat, war, dass seine Frau gerade auch gestorben war, so wie der Mann von der Großmutter, sein älterer Bruder. Und das hat sie vielleicht auch verbunden, die zwei.
Würden Sie denn sagen, Ihre Großmutter war damals eine überzeugte Nationalsozialistin?
Ja, wahrscheinlich. Sie ist ja beigetreten der Partei. Aber sie war da so nah dran. Ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie das nicht gewesen sein konnte. Also so im privaten Leben, wie viele von denen, hatten sie ja den ein oder anderen jüdischen Freund oder Künstler, den sie unterstützt haben. Das haben wir auch herausgefunden. Aber so im Allgemeinen, vielleicht nicht so ideologisch, aber schon der ganzen Idee verhaftet, ja.
Hat sie das später noch transportiert?
Ja, eigentlich ist es schlimmer geworden später. Und zwar, weil sie ist, als sie dann viel später zu uns gezogen ist, da war sie schon etwas dement, sie war krank, deshalb ist sie zu uns gezogen. Und da hatten wir diese eine Szene. Wir haben ziemlich spät erfahren, was da wirklich gelaufen ist bei den Nazis. Da hatten wir einen Fernseher zum ersten Mal. Wir sind in eine neue Wohnung. Ich war 11, mein Bruder 12. Und im Fernsehen haben sie die Dokumentation über Auschwitz, die Befreiung von Auschwitz gezeigt. Und wir waren völlig schockiert, mein Bruder und ich. Und die Großmutter saß hinter uns auf der Couch. Und sie sagte, alles Lüge, alles Lüge. Also, und mein Bruder hat ihr einen Schuh an den Kopf geschmissen, weil auch so schockiert ist. Von daher kann man sagen, ja, sie hat das noch voll geglaubt bis ans Ende. Aber ich glaube, es war eher so, ihr ganzes Leben ist ja auseinandergefallen nach dem Krieg. Sie war ja jemand. Sie war also eine große Dame, sie hatte einen großen Job in der Zeit.
Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes war sie dann später, ne?
Genau, und dann ist alles zusammengefallen und nichts hat es ersetzen können. Ne? Sie war auch ziemlich einsam da in Berghausen. Und ab und zu kamen Leute sie besuchen von der Zeit, so ein paar Freundinnen oder Familie, aber nicht viel. Also sie war sehr einsam, glaube ich. Also das alles, was sie daran festhalten konnte, war diese Zeit, wo sie eben mal was Besonderes war. Es ist ja immer viel schwerer, von oben runterzufallen, denke ich.
Sie haben gesagt, es war schon eine überzeugte Nationalsozialistin. Sie hat bis zum Schluss den Holocaust geleugnet. Auf der anderen Seite war sie mit einem Juden befreundet und hat sich auch bei ihrem Schwager Hermann Göring dafür eingesetzt, dass die in Sicherheit kamen. Sie muss also gewusst haben, dass was Schlimmes mit denen passiert. Hermann Göring hat ja ohnehin diesen Satz gesagt, wer Jude ist, das bestimme ich.
Mhm. Ja,
spricht wieder für seine absoluten Allmachtfantasien, die er hatte. Ne?
Genau, genau. Ja, also ist halt schwer zu sagen. Als ich aufgewachsen bin, da gab es ja keine Juden mehr in Deutschland. Und von daher konnte man nicht beobachten, wie sie mit denen umgegangen wäre. Aber ich habe sie halt erlebt im späteren Leben, wo sie schon nicht mehr so ganz da war.
Lassen Sie uns nochmal auf diese Allmachtsfantasien von Hermann Göring zurückkommen. Er hat ja auch Drogen genommen, wie viele andere großkalibrige Nazis auch, Hitler übrigens auch. Konnten Sie bei Ihren Recherchen rausfinden, wie stark er drogenabhängig war und wie viel vielleicht auch diese Drogen zu seinen Fantasien, die er hatte, zu seinem zum Teil irren Leben, das er geführt hat, damit verantwortlich waren?
Ja, ganz bestimmt. Also das ist ziemlich bekannt, dass die alle auf Drogen waren, aber er besonders war auf Morphium und dann wahrscheinlich auch Kokain und wer weiß was noch. Und er war fast die ganze Zeit auf Drogen, soweit wir das wissen. Der hatte schon mal eine Zeit, der hat ja diese Kriegsverletzung gehabt an diesem Bierputsch 1923 und ist dann nach Schweden geflüchtet. Und da hat er auch eine Operation gehabt. Und seitdem war er immer wieder on and off auf Morphium. Und das macht bekannterweise auch ein bisschen größenwahnsinnig. Mhm. Und zu viel Kokain auch. Und soweit ich weiß, als er dann in Haft war mit den Amerikanern, ganz am Ende haben die ihn ja, haben sie ihm nichts mehr gegeben. Also er war auf Entzug die ganze Zeit.
Zwangsentzug bei den Nürnberger Prozessen.
Es hat ganz bestimmt was zu tun mit seinen größenwahnsinnigen Fantasien. Das hat das die sind bestimmt schon da gewesen, aber das hat das alles bestärkt.
Mhm. Und wobei es natürlich das, was er gemacht hat, in keiner Art und Weise verharmlosen soll. Also man kann nicht sagen, er hat Drogen genommen und war deshalb nicht zurechnungsfähig,
nee,
sondern
überhaupt
er
nicht.
Wusste schon, was er macht. Wann haben Sie erfahren, dass Hermann Göring, Ihr Großonkel, auch für die sogenannte Endlösung, also für die Massenvernichtung von Juden in den Konzentrationslagern verantwortlich war?
Also das habe ich leider sehr spät erfahren. Ich war jetzt in einigen Dokumentationen und das war ungefähr 2005. Und da hat, das war mit Australierin, das war eine Jüdin, deren, die ist 47 in Deutschland geboren, deren, ihre Eltern waren im Holocaust, waren im Konzentrationslager. Und die hat mich sofort damit konfrontiert und ich war, wow, ich wusste, dass er diese ganzen Ämter hatte, aber ich wusste nicht, dass er die Endlösung unterschrieben hatte. Und er war ja so, wie ich gesagt habe, er hat ja sich nicht unbedingt involviert in diesen ganzen direkte Arbeit damit, sondern hat das lieber delegiert. Die Frage ist, ob es ihn überhaupt interessiert hat oder er einfach gesagt hat, oh ja, machen wir mal. Ich weiß, der Heydrich hat ihm das vorgelegt und er hat es dann auch unterschrieben. Ne? Es ist, aber selbst diese Kaltherzigkeit, da sich überhaupt nicht drum zu kümmern, also überhaupt sowas zu unterschreiben, es ist sehr erschreckend.
Und damit wirklich zum Massenmörder zu werden.
Ja, ich meine, die waren davor schon Massenmörder, aber jetzt erst recht. Ja.
Was hat es mit Ihnen gemacht, als Ihnen das wirklich klar wurde, auch als Sie 11 Jahre alt waren, da ist was Schlimmes passiert. Das hängt irgendwie mit unserer Familie zusammen. Und meine Oma steht da vorm Fernseher und sagt, das ist alles Lüge, es gab keine Konzentrationslager.
Ja, das hat was angestoßen, als ich 11 Jahre alt war, dass ich einfach diese Ungerechtigkeit, ne, und dieser Mord, wie kann man sowas machen? Das kann man überhaupt nicht verstehen. Und dann so tun, dass es nicht passiert ist, es ging mir überhaupt nicht in den Kopf. Deshalb habe ich sehr früh schon angefangen, Geschichte viel zu lesen. In der Schule haben wir davon nichts mitgekriegt. Ne? Das fing erst später an, auch dass selbst diese Dokumentationen gezeigt wurden. Und mein Geschichtslehrer in der im Gymnasium war ein alter Nazi. Und also habe ich selber daran gearbeitet, da viel rauszufinden. Und je mehr ich rausgefunden habe, umso mehr schockiert war ich.
Ihr Vater, Neffe und Patenkind Hermann Görings war auf der Napola gewesen, also auf dieser nationalsozialistischen Eliteschule, wo die Kinder ja durchaus einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Welche Auswirkungen hat das bei ihm hinterlassen?
Mein Vater war ein bisschen outside the box, würde ich sagen. Also obwohl er
aus der Art geschlagen, ja.
Der, obwohl er in diese Napola war, war er nicht so ein ehrgeiziger Held, den die alle sein wollten, sondern ich habe es ihm erst nicht so abgenommen. Und dann hat er mir eine Karikatur gezeigt, die die als kurz vorm Abitur gemacht haben von ihm. Und die anderen wollten Flieger werden oder sonst welche Sachen. Und er hat aus der Dachluke und hat geträumt, Dachluke geguckt und hat geträumt. Also er war eher so, mehr so ein Studioso. Er hat unheimlich gern gelesen, Geschichte gelesen und später hat er Altgeschichte in Mainz hat er studiert und Münzen hat er gehabt und hat ganz viel römische Geschichte auch studiert, also so Zeug.
Was er mit seinem Patenonkel gemeinsam hatte, war sein Hang zu Luxus. Ja, er hat eigentlich immer über seine Verhältnisse gelebt. Erschwerend kam dazu, dass er auch keine Lust hatte zu arbeiten. Er lebte also im Prinzip auf Kosten ihrer Mutter, die sehr tüchtig war, erst als Näherin ein Modeatelier in Wiesbaden unterhielt, die selbst aus einer Familie von Nazi-Gegnern stammte. Wie hat denn Ihre Mutter reagiert, wenn Ihr Mann oder Ihre Schwiegermutter nur positive Dinge über den Onkel Hermann gesagt haben, also Hermann Göring? Sie wusste es ja besser.
Sie wusste es besser und ich weiß gar nicht, ob das wirklich Thema war, dass Sie über ihn geredet haben, über Hermann. Also ich kann mich nicht erinnern, da.
Aber Sie haben ja erzählt, die haben immer nur Positives erzählt, dass er ein toller Flieger war und wie auch immer und dass es später gefeiert wurde, dass er Selbstmord begangen hat und
ja,
nicht durch einen Strick umgekommen ist.
Ich habe das mehr in Erinnerung, dass er mir das erzählt hat. Da war meine Mutter gar nicht anwesend, weil meine Mutter wahrscheinlich am Arbeiten war.
Wie immer, ne?
Ja,
das
genau.
ist eigentlich ihre Mutter, finde ich, die richtig tragische Figur in der Familie. Die musste ihr Modeatelier zumachen, weil dann damals Kleider von der Stange kamen. Sie hat dann als Krankenschwester gearbeitet, um die Familie über Wasser zu halten. Hat auch noch die Schwiegermutter, also ihre Oma Ilse Göring, aufgenommen und gepflegt. Ja, ist letztlich zusammengebrochen, hat angefangen zu trinken. Wie alt waren Sie, als Ihre Mutter mit dem Trinken begonnen hat?
Das war schon viel, viel früher. Also ich glaube, die hat schon so als Quartalssäufer, schon als ich ganz klein war. Da war ja diese Geschichte, dass ich mich so verbrannt habe, das war zu der Zeit, als sie gesoffen hat.
Aber also da hat sie sie an einem Ofen abgestellt zum Trocknen, sie haben mit ihrem Bruder gekappelt und sind da
drauf auf den Ofen festgeklebt. Ja, das musste dann ganz lange ins Krankenhaus, da war sie schon total besoffen. Das habe ich aber erst viel später herausgefunden. Das war, also zu der Zeit hat sie noch den Betrieb gehabt, die Schneiderei. Und dann hat sie nur so an Wochenenden das gemacht. Und dann später, als die Großmutter zu uns gekommen ist und als sie ihre Schneiderei verloren hat, da ist sie wirklich in so eine Depression verfallen. Dann hat sie ständig gesoffen. Und das wurde dann auch ein Problem als Krankenschwester. Die wussten davon, ne, dass sie ist ja zu diesen Leuten nach Hause gegangen. Das haben sie aber irgendwie noch so hingekriegt, dass sie diesen Job weitermachen konnte. Aber es war schrecklich.
Sie haben sich als Kind dann auch extrem verantwortlich gefühlt für Ihre Mutter. In welchem Zustand haben Sie die vorgefunden, wenn Sie von der Schule kamen?
Ja, also sturzbesoffen. Ja. Also vor allem, als ich dann im Gymnasium war, es war furchtbar. Und dann normalerweise hatte sie sonst Mittagessen gekocht auch. Und das ging dann nicht, dann musste ich es selber machen. Und mein Vater hat nur so den Kopf geschüttelt, er hat es aber auch nicht gemacht.
Ne? Und hat auch selber nicht wirklich gearbeitet, also hat sie nicht unterstützt. Und da gab es dann, als sie 13 waren, den ersten richtig großen Streit mit ihrem Vater. Was ist da passiert, was haben Sie ihm vorgeworfen?
Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, er hatte dann schon eine Arbeit und er hatte ein Münzgeschäft angefangen. Das war ungefähr zu der Zeit. Aber als wir diesen großen Streit hatten, habe ich genau ihm vorgeworfen, dass er ein Parasit ist, dass er von dieser Familie kommt mit einem Dünkel, dass er sich denkt, er wäre was Besseres und meine Mutter die ganze Zeit arbeitet, und habe ihm all das an den Kopf geworfen. Und sich nur bedienen lässt. Und das hat ihn derartig in Rage versetzt, was bei ihm sehr ungewöhnlich war, dass er mir eine runtergehauen hat mit seinem Siegelring.
Also und mit diesem Göringschen Siegelring.
Und ich habe dann geblutet. Und also es war ziemlich heftig. Und ich habe dann zurückgeschlagen. Und er war kein starker Mann. Er ist da sofort zusammengebrochen. Und ich bin heulend davon gerannt und dann bin ich erstmal richtig davon gerannt. Ne?
Sie sind mit 13 von zu Hause abgehauen. Wo und wie haben Sie damals gelebt?
Ja, das hört sich jetzt so wild an, aber so einige von uns haben das zu der Zeit gemacht. Das war 70
Hippie-Zeit.
Oder 71, Hippie-Zeit, ja. Und ich hatte Freunde, die hatten in der Wohngemeinschaft. Da bin ich erst mal hin und dann habe ich mit einer anderen Freundin, die genauso alt war wie ich, eine Wohnung gefunden für damals 200 Mark im Monat, dass wir überhaupt jemanden gefunden haben. Das war in diesem selben Haus, wo die anderen Freunde gewohnt haben. Es war der Hausbesitzer, war etwas dubios, dass der uns sowas vermietet hat, war aber eine schöne Wohnung. Und wir haben beide ein bisschen gejobbt, dass wir das Geld für die Miete zusammengekriegt haben.
Also Sie haben sich als Hippie ausprobiert, haben auch mal Drogen genommen, haben sich der linken Szene angeschlossen, waren Mitglied beim KBW, beim Kommunistischen Bund Westdeutschlands. Also Sie haben vieles ausprobiert. Mhm. So richtig Erfüllung haben Sie aber erst gefunden, als Sie nach Indien gegangen sind, nach Pune, wo Ihr Bruder schon war und Sie sich Bhagwan angeschlossen haben oder Osho, wie er später hieß. Was haben Sie dort für sich gefunden, was Sie vorher offensichtlich schmerzlich vermisst haben?
Also ich würde sagen, einiges. Eine Familie, ich meine von Gleichgesinnten, aber vor allem viel Therapiegruppen und viel Meditation und viel sich selbst finden. Und ich habe dann ziemlich bald auch angefangen, da zu arbeiten in der Küche. Und in der Bäckerei hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich mochte dieses ganze Kommune-Gefühl. Ich habe auch dann, glaube ich, von der Zeit, wo ich von zu Hause ausgezogen bin, bis 30 oder 31 in einer Kommune oder der anderen gewohnt. Das hat mich sehr erfüllt. Was sehr viel anders war, das war also diese erste Zeit in Pune und dann auch in England war ich für eine Weile, in Medina hieß das, das Center, das da aufgebaut wurde, was sehr viel anders wurde, als wir die Ranch aufgebaut haben.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Mich würde jetzt erstmal interessieren, in Pune in Indien, da sind Sie ja erstmals auch vielen Juden begegnet. Es waren offensichtlich tatsächlich viele jüdische Männer und Frauen, die irgendwie Bhagwan-Anhänger waren. Haben Sie sich da als Verwandte von Hermann Göring zu erkennen gegeben?
Nur ganz am Anfang, das war zufällig, also wenn das eben der Zufall so will, da bin ich gerade erst angekommen, da habe ich den einzigen kennengelernt von den Sannyasins, die in einem Konzentrationslager war. Der hieß, Eckstein mit bürgerlichem Namen, Samudaya. Und aus normalerweise mit diesen Sannyasins, man redet eigentlich nicht so sehr, wo man herkommt, was der Name ist. Und irgendwie hat er mich aber nach meinem Namen gefragt und ich habe ihm den Namen gesagt und er sagt, das gibt's ja nicht. Und wir haben also angefangen, hysterisch zu lachen, weil das war so bizarr, wo er herkam. Dann hat er mir seine Nummern gezeigt und mir erzählt, was er erfahren hat. Und ich habe ihm meine Story erzählt und es war eigentlich der perfekte Ort, sich da zu treffen, weil man hatte was gemeinsam und man konnte drüber weggehen. Also drüber weggehen ist nicht das richtige Wort, aber man konnte sich da treffen.
Und sich versöhnen auch ein Stück weit.
Ja, ne? Ja, mit ihm ganz bestimmt. Und dann ganz viele von den Gruppenleitern waren, den Therapeuten waren jüdisch. Und viele andere, die ich da kennengelernt habe, da hat sich überhaupt alles vermischt. Damals, Bhagwan hat oft gesagt, die größten Gruppen, die zu ihm kommen, sind alle die Kriegsgeschädigten, die Deutschen, die Juden und die Japaner. Und das Deutsch war, glaube ich, die größte Gruppe, aber auch eine sehr große Gruppe Juden und eine ziemlich große Japaner und alle möglichen anderen natürlich auch.
Lassen Sie uns noch mal über eine Sache sprechen, die ich sehr spannend finde in Ihrem Leben. Vereinfacht gesagt, die Bhagwan-Kommune zog aus Indien in die USA um, nach Oregon. Sie sind dann letztlich auch nach ein paar Umwegen dahin gegangen und haben miterlebt, wie sich diese Bewegung dort verändert hat. Sheila Silverman war inzwischen Bhagwans Sekretärin und hat alle Macht an sich gerissen. Können Sie denjenigen, die nicht so vertraut sind mit der Geschichte Bhagwans, mal kurz erklären, was sich dann dort verändert hat konkret?
Also erstmal haben wir da eine kleine Stadt aufgebaut in sehr kurzer Zeit und wir waren in einem Ort ziemlich weit weg. Diese Ranch, Muddy Ranch, die wir gekauft haben, der nächste Ort war 20 Meilen oder so. Und die sind in ziemlich schneller Zeit, haben Probleme bekommen, Genehmigungen zu bekommen und anerkannt zu werden als Stadt. Und in dem Verlauf, das zu kriegen, haben sie immer mehr versucht, das zu pushen, also das voranzutreiben, gegen die Politiker, die dann immer mehr aufwachten, was da passierte, dass da eine rote Kommune entstand und dann immer mehr dagegen schossen. Das ging über mehrere Jahre und die haben dann versucht, die Wahlen zu beeinflussen. Und das ist also eine andere Geschichte später. In der Kommune wurden die Strukturen immer straffer. Also erstmal war das so, dass man da nicht so leicht wegkam. Allein wo die gelegen hat, ne? Und Leute hatten jetzt nicht ihre eigenen Fahrzeuge oder so, es war also alles kommunal und alle, die da waren, wollten da sein, haben zum Teil sogar bezahlt, um da zu sein und ich war dann also nach ein, zwei Jahren auch Resident und habe da gewohnt. Wir haben alle sehr viel gearbeitet, im Gegensatz zu, was in Pune geschah, wo jeden Tag eine Lecture war. Die waren da nicht mehr. Bhagwan hatte aufgehört zu reden.
Dafür hat er 13 Rolls Royce gehabt, glaube ich, mit denen er durch die Gegend fuhr.
Ja. Noch mehr später. Die wurden ihm also dann einer nach dem anderen geschenkt. Ich weiß nicht, wie viele am Ende, Unmengen. Ja, und was halt ich beschrieben habe, die Gefahr, die von außen, und dann hat man dagegen gesteuert von innen, indem man also mehr militant wurde. Dann wurden eine Gruppe von den Leuten hingeschickt, um eine eigene Police Force zu gründen. Sie haben dann richtig Police Training gemacht, offizielles.
Mit Waffen, ne?
Mit Waffen, ja. Kamen die dann zurück und jeder, als dann Bhagwan jeden Tag diesen Drive-By gemacht hat, liefen sie dann dabei mit Waffen. Und genauso, wenn er dann später wieder Lectures oder sowas gemacht hat, saßen sie dann an den Seiten auch mit Waffen.
Was war, wenn man sich kritisch über was geäußert hat oder dagegen war?
Ja, das war nicht so gefragt. Also erstmal war sowieso die Struktur so, das war nicht jetzt Diskussion oder so, das kam mehr so von oben runter. Die ganzen Frauen waren in den Führungspositionen, also nicht nur Sheila, sondern jedes einzelne Department, das waren Frauen. Das war mal eine interessante Studie, wie sowas auch total schief gehen kann.
Also auch Frauen können Gewalt ausüben und auch Frauen können, ja.
Ja, Diktatoren sein. Und was die dann später gemacht haben, die sind sogar so weit gegangen, Leute zu vergiften zu wollen. Haben sie Gott sei Dank nicht sehr geschafft. Die meisten ihrer Versuche sind schief gegangen.
Aber sie haben es getan, ne? Sie haben es versucht.
Sie haben es versucht, ja. Fürchterliche Geschichte. Die sind auch dafür in den Knast gekommen, die dafür verantwortlich waren.
Und diese Überwachungspolizei, die es zum Beispiel gab, würden Sie im Nachhinein sagen, das waren richtig faschistische Strukturen, die da aufgebaut
also
wurden?
Züge, würde ich sagen. Ja,
Ihre Mutter hat das gesagt, ne? Ihre Mutter hat sie dort besucht und hat gesagt, merkst du eigentlich, was hier passiert?
Ja, das ist richtig. Meine Mutter, die war mittlerweile aber auch Sannyasin, ne? Die ist also dieser Club beigetragen sozusagen. Die kam jedes Jahr für 3 Monate und hat da gearbeitet auf der Truck Farm. Das war das letzte Jahr, wo sie kam und sagte, guck mal an, es wird immer schärfer und immer faschistischer. Und es war uns irgendwie peinlich. Mein Bruder war ja auch da. Und weil wir sahen das, aber irgendwie haben wir immer da Gründe für gefunden, naja, also die Bedrohung von außen ist da. Und das war auch so. Ich meine, nicht nur war die Politik dagegen, sondern auch, es gab viele Rednecks, die Straße ging direkt durch, die County Road, und die kamen dann mit ihren auch Maschinengewehren an den Seiten, sind die da durchgefahren. Also es war nicht so.
Es gab Gewalt und Gegengewalt. Wann war für Sie trotzdem der Punkt, wo Sie gemerkt haben, ich kann dieser Gemeinschaft nicht mehr treu bleiben? Es ist mir jetzt einfach eine Nummer zu viel.
Richtig, da war schon alles rausgekommen. Wir waren alle total schockiert. Also muss wirklich sagen, dass diese ganzen Geschichten über die Leute den zu vergiften, das wusste niemand. Das wusste nur eine ganz kleine Gruppe. Und als das alles rauskam und Sheila hat die Ranch verlassen mit einigen ihrer Ladies, die dabei waren, da ist erstmal eine Welt zusammengebrochen. Und was mich am meisten schockiert hat, war Bhagwan zu der Zeit, wie er darauf reagiert hat. Er hat so getan, als hätte er von nichts gewusst, was ganz klar war, dass das nicht sein konnte, weil hat alles kontrolliert und Sheila hat auch ganz viele Sachen ausgeführt, die er gewollt hat. Vielleicht hat er nicht die Vergiftung, vielleicht hat er davon nichts gewusst, aber sonst, alles, was die gemacht haben, hat er von gewusst.
Und diesen Satz, ich weiß von nichts, den kannten Sie ja nun auch aus der eigenen Familie.
Genau. Und das war nicht nur ich, also ich war absolut disgusted. Das war dann genug für mich, wo ich gesagt habe, nee, also.
Das reicht. Nachdem Sie erlebt haben, Frau Göring, dass in der Bhagwan-Kommune in den USA, in der Sie waren, ja, faschistoide Strukturen entstanden sind und wie sowas passiert, hat Sie diese eigene Erfahrung milder gestimmt gegenüber Ihrer eigenen Familie, vor allen Dingen auch gegenüber Ihrer Großmutter Ilse? Das war ja die Person, mit der Sie persönlich die meisten Probleme hatten?
Ja, schon. ich meine, es war eine gute Erfahrung, wie das jemandem passieren kann. Gott sei Dank sind nicht so schlimme Sachen passiert wie im wie in der Nazi-Zeit, aber die Tendenz, ne, die war da. Mich wirklich damit auseinandergesetzt oder wie ich jetzt daran denke, zusammengesetzt, war schon viel später. Ich glaube, es war so in den Wechseljahren, als ich anfing, da richtig mich mit Ilse zusammenzusetzen, weil mit der hatte ich, wie gesagt, die schwierigste Zeit mit meiner Großmutter. Und je mehr ich über sie erfahren habe, desto mehr konnte ich sie verstehen, wie sie dahin gekommen ist. Ne?
Weil sie einfach alleine mit drei kleinen Kindern da stand, weil sie dann in Berlin ja die schönste Zeit für sie ihres Lebens erlebt hat, genau. Wo sie wirklich jemand war. Und danach kam der komplette Absturz. Sie hat auch selber zwei Kinder verloren,
genau,
im Krieg. Und
das waren, glaube ich, auch ihre Lieblingskinder. Ich glaube, mein Vater war nicht ihr Lieblingskind. Also das hat sie ihn auch so fühlen lassen. Das muss alles sehr schlimm sein. Sie hat alles verloren. Die Kinder, den Mann, den zweiten Mann. Das war auch eine ziemlich tragische Geschichte. Und dann eben ihre Rolle, ne? Die hat sie verloren.
Sie haben ja interessanterweise auch Ihr Buch dieser Großmutter Ilse gewidmet, ich zitiere diese Widmung mal, gewidmet meiner Großmutter Ilse Göring, die als kritischer Geist galt, aber nicht auf ihn gehört hat, als es darauf ankam. Hm. Hat dieses Buch Sie endgültig mit Ihrer Familiengeschichte versöhnt, kann man das so sagen?
Ja, auf eine Art schon. Also in Amerikanisch oder Englisch würde ich sagen, I owned it. Also ich habe es angenommen. Ne, dass das alles Teil von der Geschichte ist. Ich kann es sowieso nicht ändern, so kann man es auch sagen. Aber ich habe es akzeptiert, ne, dass selbst diese Leute Teil von mir sind. Ne.
Und Sie sagen ja, Sie haben ja am Anfang oder früher die Leute gerne in Schubladen gesteckt. Das war Ihnen ganz klar, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Hat sich das für Sie geändert?
Ja, sehr. Ich meine, klar, also es gibt Leute, die sind Psychopathen oder wirklich krank. Also ich würde Hermann schon in diese Richtung stecken oder Hitler. Aber ich glaube, es steckt in uns allen. Ich meine, es ist, irgendwann hat man schon eine Wahl, wie man sowas auslebt, ne? Ob man dahin geht oder nicht dahin geht. Aber so die Möglichkeit ist leider in uns allen.
Sie leben ja inzwischen in Thailand, sind aber immer mal wieder auf Besuch hier in Deutschland. Wie sehen Sie denn die aktuelle Situation, wo es inzwischen ja wieder eine starke rechte Partei gibt? Macht Ihnen das Angst oder sagen Sie, nee, die Situation heute und die vor dem Zweiten Weltkrieg, die kann man gar nicht vergleichen?
Doch, man kann das schon vergleichen. Was man nicht vergleichen kann, ist die wirtschaftliche Situation. Die ist sehr verschieden. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die sehr arm, Hungersnot. Dann hatten sie den Ersten Weltkrieg verloren. Alles war sehr zerfleddert, die ganzen Parteien. Was jetzt ist, wirtschaftlich geht es Deutschland viel besser, aber so viele Leute sind eingewandert oder sind reingelassen worden, wie das manche sehen. Die ganze Demografie hat sich verändert, ne? Und die Leute sind sehr unsicher. Und es wird sich auch weiter verändern. Ich sehe das Weiterkommen einfach auch von dem Klimawandel her, dass auf der Welt alles sich jetzt sehr schnell ändert und mehr Leute werden es brauchen, dass sie in bessere Länder kommen, wo es ihnen besser geht. Und da werden noch mehr kommen in all die Länder wie hier, wo es ihnen wirtschaftlich besser geht.
Sodass im Zweifel auch noch mehr Konflikte entstehen.
Richtig. Und
was wäre denn Ihr Ratschlag jetzt von außen betrachtet? Sie haben ja, wie gesagt, inzwischen eine gewisse Distanz zu Deutschland. Wie sollte man mit der AfD, mit so einer rechten Partei umgehen? Das sind ja nicht alle Nazis, die wählen.
Natürlich nicht. Ja. Es ist sehr schwierig. Also das allererste finde ich, man muss den Dialog mit diesen Leuten finden und hören, was sie wirklich wollen und ob es irgendeine Art gibt, wie man mit denen zusammenarbeiten kann. Wenn sie Angst haben, dass zu viele Leute reinkommen, vielleicht liegt es daran, dass ihr eigener Stand nicht so gut ist. Also dass sie selbst dafür Ungewissheit ist und dass man da was machen kann. Es ist sehr schwierig, aber auch den Leuten, die selber AfD wählen wollen, ich glaube, wenn die offen sind zu einem Dialog, dann wäre das wirklich gut, dahin zu gehen, so viel mit denen zu reden wie möglich, auch denen vielleicht mal auch zu erzählen von der Zeit. Viele von den Jüngeren wissen überhaupt nicht mehr, was da passiert ist im Zweiten Weltkrieg, und das nochmal aufzufrischen und zu sagen, ja, damals waren es die Juden, aber jetzt sind es alle Ausländer, die ihr weg haben wollt, ne? Also das ist schon relativ parallel.
Danke für das spannende Gespräch, Bettina Göring. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön dafür, dass unsere Gäste sich Zeit für Leute genommen haben. Ich weiß, dass sie wahnsinnig gern raus ins Grüne gehen und den Wald sehr lieben. Und da sie aus Wiesbaden kommen und auch immer mal wieder hier sind und Zeit hier verbringen, dachte ich, ich greife mal kurz hier in die Tasche, ich schenke Ihnen ein Buch mit grünen Glücksorten in und um Wiesbaden, die Sie vielleicht noch nicht alle kennen. Das viel Spaß süß. Damit,
Vielen
viel Freude
Dank.
Beim Kennenlernen.
Und es war sehr schön, hier zu sein. Vielen
alles
Dank.
Gute Ihnen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.